Ich möchte eigentlich weiterfahren mit dem David. Wir haben ja jetzt doch schon ein paar Mal am David herum geredet. Und wir kommen heute tatsächlich dazu, dass er König wird. Es ist ja doch schon ein Zeitchen her. Und mich fasziniert es immer wieder, wenn ich einfach in diesen Geschichten anfange herumgrübeln, was alles passiert, was alles aufgeht. Ich habe so Mitte Woche, ich habe mir wieder Gedanken gemacht, Mitte Woche, wo zu mir gefragt hat, ich habe das Gefühl, ich komme dort und dort her heute, weil dazwischen irgendwie kommt nichts führen. Dann habe ich angefangen zu lesen, es macht plopp, und ich komme nicht dort her, wo ich gedacht habe, ich habe es gerade vergessen. Nicht möglich. Und gleich möchte ich heute eine relativ weite Zeitspanne abdecken und wieder primär die Geschichte erzählen und gewisse Episoden daraus nehmen, wo mir so ein paar Sachen aufgefallen sind, wo ich merke, dass wir, denke ich, dort aus diesen Situationen schon auch Sachen für uns herausnehmen können, die in diesen Situationen widerspiegeln, die uns entsprechen, auf welcher Seite dass wir auch immer stehen. Und ich möchte einfach anfangen, und zwar wenn wir so weit mit 2. Samuel würden anfangen, 2. Samuel 1. Die Situation ist ja folgende, wir haben ja gehabt, wo der David geflüchtet ist, ganze dumme Moden entwickelt hat bei den Philister in dem Sinn. Und nachher, denke ich, aufgrund von dieser dummen Moden wirklich seine Familie und die Familie von all seinen Kriegen eigentlich entführt worden sind. Und er hat sie nachher wieder zurückerobern können und hat nichts verloren davon. Aber es war gleich so, dass es seine dummen Mödel doch einen Erfolg hatten, der nicht unbedingt positiv war. Und auf der anderen Seite hat der Herr verhindert, dass der David gegen seinen König musste kämpfen. Ganz am Schluss vom 1. Samuel ist dann der Kampf der Philister gegen Israel. Und der Saul kommt dort um. Und ursprünglich, laut Plan von David, wäre er auf der Seite der Philister gewesen. Aber weil die Obersten von den Philister Schwierigkeiten hatten mit ihm, haben sie eine Heilgeschichte gesagt, wir wollen den nicht dabei haben. Es könnte sein, dass es den Rücken fällt. Der hat auch einen Ruf als Kriegsmann. Schick den fort. Und so hat der Herr auch durch einfach die Tatsache, dass jemandem der David nicht passend dazu geführt, dass der David nicht plötzlich im Saal begegnet. Und trotzdem im Krieg in die Konfliktsituation hineinkommt, dass er eigentlich Gegner ist und gleich auf keinen Fall umbringen will. Das wissen wir ja schon. Das war ja zweimal der Fall und er hat ihn nicht umgebracht dort. Und dann kommt der Kampf, der Saul, der Jonathan und andere Söhne vom Saul sterben in diesem Kampf. Und somit hat Israel keinen König mehr. Und jetzt wäre eigentlich der Weg, der Platz frei, der Thron ist leer. Der Thron ist jetzt leer, weil der König ist umgekommen. Und jetzt kommt so für mich so eine interessante Geschichte wieder, wo ich denke, da zeigt sich auch wieder einmal, wie der David gelernt hat, vom Herr richtig denken. Es kommt nachher rein und überbringt ihm Botschaft und bringt ihm Krone vom Saul. Und sagt, was passiert? Er sagt, lass, der Saul oder Jonathan sind gestorben und der David hat ja wissen natürlich, wie es Israel gegangen ist. Und er erzählt ihm das nachher und erzählt nachher eine selber erfundene Geschichte. Der Amalekiter tischt dem David den Log auf und sagt, ich bin im Kampf zufälligerweise dort hergekommen und hat der Saul zu mir gesagt, bring mich um, weil ich bin verwundert und gleich lebe ich noch. Ich will nicht, dass ich das und das und so weiter. Und dann habe ich ihn umgebracht. Und wir wissen explizit, dass es nicht so war. Der Saul hat sich selber ins Schwert gestürzt und sein Waffenträger nachher auch. Oder weil der Waffenträger den König nicht hätte umbringen wollen. Ob schon der Waffenträger den Auftrag hat vom Saul. Der Saul sagt, los, bist du gut, bring mich um. Ich will nicht, dass ich die Hände von denen fallen. Und dann hat er gesagt, nein, mache ich nicht. Und das heisst, er hatte sehr Angst. Und dann hat der Saul sich selber ins Schwert geschützt. Und es kommt dann ein anderer, ein Fremder, und hat das Gefühl, er bringe ihm David eine frohe Botschaft. Und sagt ihm, der König ist tot. Oder? Und da ist die Krone von ihm und ich habe ihn umgebracht. Und jetzt ist spannend, wie der David reagiert. Der David reagiert folgendermaßen. Vers 11 heißt, da fasste David seine Kleider und zerriss sie und ebenso taten alle Männer, die bei ihm waren. Sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Und das ist doch schon noch so eine interessante Reaktion. Ich bin überzeugt, dass der Malikita nicht mit dem gerechnet hat. Das ist ganz klar. Er hat gedacht, es gibt ein Jubelgesang und es ist, ja, endlich, jetzt ist der Saul endlich tot. Und ich, der David hat eine Totenklage. Weil der Oberst von seinem Volk umgekommen ist. Und sein guter Freund, natürlich. Auch Jonathan war ja wirklich sein Freund gewesen. Und die anderen klagen auch. Sie sind trotz allem Teil vom Volk Israel, oder? Und als das vorbei war, hat er zu dem Amalekit drauf reden, oder? Und David sprach zu dem jungen Mann, der es seinem Mann gesagt hatte, wo bist du her? Er sprach, ich bin ein Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters. David sprach zu ihm, wie du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand zu erheben gegen den Gesalbten des Herrn, um ihn zu töten. Mögt ihr euch erinnern, David hat das selber mehrmals gesagt. Ich werde meine Hand niederheben und den Gesalbten vom Herrn töten. Auch wenn ich weiss, dass ich König werde. Und da fragt er jetzt, hast du nicht Angst gehabt, so etwas zu machen? Und der Herr eingesetzt hat, das König umzubringen, oder? Und David rief einen seiner Leute und sprach, komm her, schlag ihn nieder. Und er schlug ihn nieder, dass er starb. Und David sprach zu ihm, dein Blut komme auf dein Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst geredet, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Und das hat mich schon noch so interessant, dass der David so reagiert. Und es wiederholt sich 2,5 Jahre später noch genau die gleiche Situation, mehr oder weniger, wo zwei sich beim Sohn von Saul einschleichen und über den Mittag umbringen. Und nachher ihm den Kopf abschneiden und den Kopf zum David bringen. Schau, wir haben deinem Gegner den Kopf abgeschnitten. Oder? Und die zwei hat er auch einrichten. Und zwar beide Mal nicht auf Trotzreaktion, sondern weil er das Gesetz vom Herrn kennt hat. Und er hat gewusst, wer jemand einfach ermordet, so, der muss es Todes sterben. Und hat nachher, und das Thema Blutschuld ist auch so interessant, das kommt so manchmal vor. Wenn jemand eine Schuld tut, gibt es eine Blutschuld. Und wenn die Blutschuld nicht gesühnt wird im Volk Israel, hat das Folgen für das Volk Israel, und zwar negativer Art. Also muss dort ein Sühneopfer gebracht werden. Und in den meisten Fällen, wenn es so etwas war, ist es gewesen, dass der Tod von dieser Person, die es gemacht hat, zur Erlösung vom Volk Israel geführt hat. Nachher. Jetzt, wenn wir das versuchen, auf die heutige Zeit zu übertragen, denke ich, ist es so, dass etwas, und ich sage es bewusst, etwas, nicht jemand, etwas in unserem Leben, wo eine Schuld mit sich bringt, das muss auch gesühnt werden. Und das muss vergeben werden, das muss auf die Seite da werden. Und solange das nicht auf die Seite da wird, gibt es auch für uns als ganzen Mensch kein Heil als Ganzes. Wir haben einen Teil in unserem Leben, der nicht gesund ist. Und solange wir dort nicht Buße tun, heute geht es mit der Buße, weil Jesus ein vollkommenes Opfer gebracht hat und es zum Herbringen. Solange wir dort über diesen Teil nicht Buße tun, können wir kein ganzes Heil empfangen. Das ist genau das Gleiche in der heutigen Zeit für uns einzelne Menschen. Und vergesst nicht, das Volk Israel ist ein Bild, oder kann wirklich ein Bild sein für einen ganzen Mensch. Und nicht ein Einzelner da drin ist ein Bild von einem einzelnen Menschen in der heutigen Zeit. Das Volk Israel war der Zeuge im Alten Testament. Und wir sind heute alle Zeugen. Also ist die Geschichte vom Volk Israel die mögliche Geschichte von uns in dem Einzelnen. Also betrifft es Teile von unserem Leben und nicht beispielsweise der, der links oder rechts von mir hockt, dass der einer von denen ist, der jetzt sterben muss für das Sühne für uns als Gruppe. Das ist nicht so. Es geht mehr darum, dass ein Teil von uns muss gesühnt werden, der falsch gelaufen ist, für das wir selber als Menschen wieder ganz gesund werden können. Das ist das Ziel. Oder? Und so hat der David nachher eben die das gemacht haben, in beiden Fällen wirklich einrichten Und spannend ist schon natürlich, dass weder beim einen noch beim anderen Fall der Herr je auf die Idee kommt, irgendetwas Negatives zu sagen. Im Gegenteil. Der Herr hat ja ganz ursprünglich mal gesagt, ich werde das Haus vom Saul wird ausrotten. Weil er sich gegen mich gewendet hat. Und klar, das sind Teile von diesem Gericht gewesen, aber weil sie nicht richtig stand gekommen sind, sind die es ausgeführt haben, auch gestraft worden von dem her. Und nachher hat er wirklich, nach der da, hat er wirklich ein Klagelied gemacht für den Saul, für den Jonathan. Und hat über diesen zwei Männer einfach noch das noch gesungen und ausgesprochen, was die zwei wirklich gemacht haben. Auch das Gute, was sie gemacht haben. Und dass sie so müssen sterben von dem her, oder? Und dass das Volk natürlich jetzt trauert über dem, oder? Und nachdem die Trauer abgeschlossen ist, ist jetzt die Situation, dass der Thron, der ist immer noch nicht besetzt. Der ist jetzt ein paar Tage wie leer gewesen, oder? Und David hat ja gewusst jetzt, ich bin eigentlich der auf den Thron gehört. Und ich finde es so spannend, wie der Mann jetzt, ob schon er gewusst hat, das ist mein Weg. Nicht einfach gesagt, so, jetzt gehe ich dort her, wo der Thron sitzt, du hocken drauf. Schliesslich bin ich König. Und dann sagt 2. Samuel 2,1, bald danach befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Und der Herr sprach ihm, zieh hinauf. David sprach, wohin? Er sprach, nach Hebron. Der David hat ganz konkret gefragt, Gott, wo soll ich her? Wo willst du, dass ich König werde? Und er hat ihn nach Hebron geschickt. Und der David ist mit seinen Frauen und mit seinen Mannen, mit den Frauen auf Hebron gegangen und hat dort um Hebron herum gewohnt. Und sie haben nachher die Männer Judas zum Königsalt über Juda. Und so ist der David einfach König über einen Stamm. Interessant ist, über den Stamm, der mit Abstand am längsten noch überlebt hat, als freier Stamm. Und auf der anderen Seite haben wir einen grossen Feldherr gehabt. Einen grossen Feldherr, der Abner. Und der Abner ist der Heerkommandant gewesen, nachher, nachdem der Saul da war. Und er hat nachher der Sohn, der Ischbosheth, der Sohn vom Saul, eingesetzt als König über Israel, über die anderen 11 Stämme. Dann haben wir zwei Könige gehabt in dieser Zeit. Und das hat, wie könnte es anders sein, zu einem Puff geführt. Und er hat 2,5 Jahre lang hat Israel mit Juda Krieg gehabt. Und in dem Sinne ist mir einfach etwas aufgefallen, wo ich das gelesen habe. Kapitel 2, Vers 14 ist so eine interessante Aussage. Da stellen sich die beiden Heere auf, auf der einen Seite Juda, auf der anderen Seite Israel, und dann gibt es einen Bruderkrieg. Ja, wirklich einen Bruderkrieg. Und dann heisst und Abner sprach zu Joab, und jetzt kommt der Joab wieder vor, der Joab kommt noch ein paar Mal. Und das ist ein grober Knochen, und wir werden es sehen heute, das war echt ein grober Knochen gewesen, oder? Von dem her. Und dann sind die zwei durchgestanden, die beiden Heerführer, und dann sagt der Abner zum Joab, jetzt lassen wir die jungen Männer ein paar gegeneinander kämpfen. Oder? Und macht dort eigentlich, ich sage es jetzt, einen dummen Spruch. Wirklich eine Art, einen überheblichen, dummen Spruch. Und es führt dazu, dass die zwei herkommen, die zwei, je 12 Männer, und die stechen sich nieder, alle tot. Und dann gibt es wirklich einen Krieg, einen Kampf. Oder? Und der Abner war schwächer gewesen. Und der Joab hat immer gewonnen, wenn er gekämpft hat. Da hat es nichts gegeben. Der Joab hat gewonnen. Und irgendwann sind dann geflüchtet, die Israeliten, vor Juda. Oder? Und dann im Vers 26 heisst er, und Abner rief Joab zu und sprach, soll denn das Pferd fressen ohne Ende? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Oder? Der gleiche Mann, der am Anfang die dumme Idee hatte, dass die je zwölf gegeneinander kämpfen könnten, kommt dann mit so etwas, oder? Nein, wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern? Und kommt da, Joab sprach, so wahr Gott lebt, wenn du das eher gesagt hättest, hätte schon heute Morgen jeder im Volk von seinem Bruder abgelassen. Und das ist mir schon noch so spannend durch. Und ich glaube, es gibt da etwas ganz, ganz Ähnliches, wo zum Teil heutigerweise genau noch passiert. Und ich nenne das Provokation oder Zynismus. Es gibt so Gespräche, wo der eine oder andere zum Löwen einfach anstichelt. Und dann tut man einander so ein bisschen hin und her gaukeln, oder? Und in gewissen Aussagen hat es immer so ein bisschen Wahrheiten drin. Und die verletzen und brechen nachher. Und so stirbt der Teil oder wird der Teil von uns verletzt. In einem blöden Spiel. Und irgendwann eskaliert es. Dumme Sprüche führen dazu, dass Beziehungen kaputt gehen. Und ich könnte ganz konkret gewisse Beziehungen sagen, die ich kenne, die aufgrund von dummen Sprüchen nach wie vor schwer leiden unter dem. Immer noch. Und es hat nur mit einem dummen Spruch angefangen. Und es hat den anderen geprägt und es hat zu Schmerzenverletzungen geführt. Und dann ist man gedacht, oh Scheiße, ist nicht gut gelaufen. Man hätte doch gescheit von Anfang an so etwas nicht gemacht, oder? Und das ist genau das Gleiche hier. Es hat dazu geführt, dass das Volk Israel und Juda beide Opfer haben müssen bringen. Und sie müssen leiden. Und ich merke, ich tappe mir manchmal auch, dass ich muss aufpassen bei meinen Sprüchen. Ich bin nicht so gut im Humor, von dem her passiert mir nicht so viel, zum Glück. Dass ich merke, dass gewisse Aussagen, okay, da muss ich jetzt aufpassen, es könnte verletzend wirken. Man kann Witze machen, die wirklich Witze sind und niemand brechen. Man kann Witze machen, die ein Körnchen Wahrheit drin haben. Und das ist genau so etwas. Da, komm, wir lassen doch die mal gegeneinander schlägeln. So hat es angefangen. Und es hat einen Krieg daraus. Ein Bruderkrieg. Ein Bruderkrieg. Und der Bruderkrieg, denke ich, das haben wir gut, das Bruderkrieg, und dann unter Menschen, die den Herr kennen, das drängt der andere wirklich. Ich glaube, die spüren ganz genau, was ich meine. Ich muss glaube gar nicht weiter ausführen. Und das ist nie konstruktiv, schlussendlich. Und es verletzt nur, oder? Und so, und dann hat Joab hat das sehr gut reagiert. Wenn du das von Anfang an gesagt hast, hat sie gesagt, vergiss es, dann fangen wir gar nicht erst an. Oder? Und so flüchtet er nachher der Abner, und Joab geht dann auch zurück. Also haben sie mit dem Krieg aufgehört, von dem her. Und so ist es dann so gewesen, dass wirklich einfach die beiden Völker in dem Sinn wirklich ein Gnetsch gehabt haben. Wirklich 2,5 Jahre lang mehr oder weniger haben sie Krieg gehabt. Aufgrund von dieser Dummheit, eine Art, eigentlich. Weil der am Anfang gesagt hat, wir machen das nicht. Der hat mir etwas anderes gemacht. Und dann kommt für mich so wieder ein anderer interessanter Abschnitt. Und ich muss sagen, ich hatte es erst überlesen gehabt, fast. Und es hat ein paar ganz komische Sachen drin. Das ist wieder so ein typischer Abschnitt. Wenn wir den nicht im Kontext sehen, sehen wir den Wert von dieser Situation nicht. Und zwar 2. Samuel 3, Verse 6 bis 12 mal. Ich werde die einfach mal lesen. Und da sind ein paar ganz komische Sachen drin, oder? Solange der Kampf währte zwischen dem Hause Sauls und dem Hause David, steckte Abner das Haus Sauls. Und Saul hatte eine Nebenfrau, die hieß Rizpa, eine Tochter Ayas, und Ischboschet sprach zu Abner, warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau eingegangen? Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Ischboschets und sprach, bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Heute erweise ich mich freundlich dem Hause Sauls, deines Vaters und seinen Brüdern und Freunden und habe dich nicht in Davids Hände gegeben und du rechnest mir heute eine Schuld an wegen eines Weibes. Gott tue Abner dies und das, wenn ich nicht tue, wie der Herr dem David geschworen hat, dass das Königtum vom Hause Sauls genommen und der Thron Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda von Dan bis Beersheba. Da konnte Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete sie vor ihm. Und bis Vers 11. Und die grobe Aussage vom Abner am Anfang, hey, wegen dieser Situation, dass ich mal mit dir ein Geschlecht gehabt habe, machst du mir jetzt Vorwürfe. Und ich dachte, hallo, was ist los? Wie kann... Und ich dachte, ist das schon noch ein bisschen überheblich oder was auch immer. Das Spannende ist, der Abner hat einen Fehler gemacht, vor langer Zeit. Und der Herr nützt genau diesen Fehler aus, um sein Volk zu vereinigen. Wenn da der Ischboschet dem Abner nichts vorgehabt von diesem Fehler, wäre der Abner nicht auf die Idee gekommen, zu schauen, dass das ganze Volk Israel dem Ischboschet davon geht und zum David geht. Nachher hat der Abner augenblicklich geboten, zum David gesagt, David, weißt du was, ich bringe dir das ganze Volk Israel zu dir und mache dich zum König über ganz Israel. Die Situation, wenn man die isoliert betrachtet, denkt man, völlig schräg, geht es eigentlich noch? Aber der Herr hat einfach schon viel, viel den grösseren Überblick. Und nützt die Situationen aus und weiss ganz genau, wie er es arrangieren muss. Und der Fehler vom Abner, dass er mit der Nebenfrau vom Saul ein Geschlecht hatte. So etwas. Leider war damals wirklich ein Puff in dieser Hinsicht. Es kommt dann auch noch Geschichte von Safi, seinen Söhnen, und da haben wir. Das fangen wir nicht heute an, das kommt ein anderes Mal. Das ist ein spannendes, schräges Kapitel, oder? Wo ich mir auch einen Haufen Gedanken gemacht habe schon darüber. Aber wegen dieser Situation hier Füße zu, dass der schlussendlich die Macht hatte, unter dem Isboschet, das ganze Volk Israel dem David zuführt. Weil der König einfach plötzlich findet, Geld, du hast dort die Kiste gemacht. Eigentlich hat er ja recht. Logisch hat er recht. Es gehört sich schlicht und ergreifend nicht. Weil Isboschet hat recht. Das Problem ist, der Abner ist relativ ein stolzer Knochen, weil er doch schon noch ein relativ kräftiger Mann war im Volk Israel. Und ist der Heerführer gewesen, schickt Boten, geht mit 20 Mal zum David und sagt dem David, weißt du was, ich führe dir das ganze Volk Israel zu. Wenn du einen Bund mit mir schließt, dass du mich nicht eliminierst, oder? Es ist nicht lang gegangen. Das ganze Volk Israel ist zum David gegangen und er ist über Israel und Juda zum König gesalbt worden. Die Geschichte vom Abner hat nachher, und ich wollte es da bewusst keinen Schluss ziehen, ein relativ abruptes Ende genommen. Er hat ihn zugeführt und der Abner ist zum David gegangen und nachher haben plötzlich Leute vom Joab gesehen, dass der Abner beim David war und der Joab hat gefunden, halt, stopp, jetzt muss man vorsichtig sein. Was hat der Abner wirklich vor? Hat er jetzt zum David eine Falle stellen? Und ist ihm nachgegangen und hat, also, beziehungsweise ist nicht zum König gegangen und gesagt, König, was hat der Abner wirklich wollen, oder? Und dann sagt er, Dings, Vers 24, Kapitel 3, da ging Job zum König hinein und sprach, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen, warum hast du ihn fortgelassen, dass er weggegangen ist? Kennst du Abner den Sohn Ners nicht? Er ist gekommen, dich zu überlisten, dass er erkunde dein Kommen und Gehen und alles erfahre, was du tust. Oder? Und hat da einfach der Abner ein Stück die Verruf gebracht. Und, heisst nachher, und als Joab von David wegging, sandte der Abner Boten nach, um ihn zurückzuholen von Borsir an. Aber David wusste nichts davon. Als Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab im Tor beiseite und heimlich zu ihm zu reden und stach ihn dort in den Leib, dass er starb. Und um des Blutes seines Bruders Asael willen. Der Abner hat etwas gemacht, oder Joab prozessig gemacht hat, im Bruderkrieg hat er seinen Bruder schon gebracht. Der Asael war einer von den Söhnen Zeruias, Joab, Benaja und Asael. Sie drei waren der Joab, der Asael und der Abishai. Und das sind drei absolut gröbe Knochen, alle drei. Absolute Helden von David. Und die haben Kriege geführt für den David und Siegen erobert. Und zwar Mengen. Und haben David extrem viel geholfen, dass er wirklich sein Reich konnte festigen. Und einer von denen hat der Abner umgebracht. Und das ist natürlich Joab absolut schräg eingefahren, oder? Ob schon der Abner gesagt hat, zum Asael, gang weg. Gang von mir weg, sonst nehme ich dich. Gang weg von mir. Und er ist nicht gegangen und dann hat er ihn umgebracht. Und das hat dazu geführt, dass der Joab natürlich sowieso ein Problem hatte mit dem Abner, oder? Die Konsequenz, der Joab hat gefunden, den eliminiere ich. Hat es gemacht und hat noch manches Jahr gelebt nachher. Manches Jahr? 40 Jahre. Hat aber am Schluss für das auch noch gezahlt. Da kommen wir viel später mal noch auf das zurück. Der Joab hat zwei Männer, die er nicht ein Leben genommen hat. Und das hat er auch müssen zahlen. Aber so war es dann, dass natürlich der Abner sofort, der ist weg vom Fächi nachher, oder? Und der David wieder einen Totenklage gemacht, oder? Weil der Abner geschätzt hat und gewusst, dass er ein guter Mann ist. Und so hat es einen Haufen Tote gebraucht, so schlimm dass es ist, bis schlussendlich das Volk Israel wieder zu einem Volk unter David geworden ist. Oder? Und der Punkt ist der, von mir aus, selbst ohne dass der Isboschet gestorben wäre, wäre das ganze Volk zu Israel, zum David gekommen. Aber zwei haben gefunden, wir machen die Sache perfekt und bringen den König um. Das Problem ist, David hat genau gleich, wie ich schon gesagt habe, mit diesen Verfahren, wie mit denen, wo der Saul, beziehungsweise der Bote der Saul, nachher vom Saul gebracht hat und hat die Ola hinrichten, weil sie einfach eine Art Meuchelmord begangen haben und dann einfach auf dem Bett eliminiert haben. Und da sehen wir schon, es hat halt schon einfach auch einen Haufen Zeug, die passiert, wo der Mensch auf eigene Idee kommt und die Folgen relativ grob sind. Weil sie auf eigene Initiative arbeiten. Und bis jetzt ist der David, abgesehen von diesen dummen Gewohnheiten, die er hatte, solange er bei den Philister war, hat der Herr immer gefragt, was er machen soll. Und das ist gut gekommen. Und es war kein Blutgeschoss gewesen vom David, von dem her. Die anderen haben da Zeug gemacht, das wirklich nicht gut gewesen ist. Und so ist der David dann König geworden, über ganz Israel. Und ist nachher, und da sieht man nachher im Kapitel 5, kommt heraus, wie lange dass er wirklich König war. Und dann heisst er, er war 30 gewesen, Vers 4, und war 40 Jahre lang König gewesen. 7,5 Jahre in Hebron und 33 Jahre in Jerusalem. Und jetzt ist der David König über ganz Israel. Nach, eben, weiss nicht, 15 Jahre warten, mehr oder weniger. 15 Jahre nachdem er, das ist jetzt eine Schätzung von mir, das ist wichtig, etwa 15 Jahre nachdem er die Zusage hatte, ist er König geworden über ganz Israel. Es ist wirklich lang gegangen, oder? Und er hat er gewusst, okay, in meinem Land, da ist noch ein wahnsinniges Durcheinander, ich habe ständig Feinde, die gegen mich kämpfen. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie das Land kann festigen, das Land kann sichern. Und so kommt dann eine Zeit, wo der David wirklich gegen all die Feinde vom Volk Israel Krieg führt und sie besiegt, und zwar wirklich serienweise. Und etwas Spannendes für mich, wo ich geschichtlich ein bisschen anschaue, im Zusammenhang, ist nachher die Eroberung von Jerusalem gewesen, oder? Und da heisst es dann 2. Samuel 5 ab Vers 6. Und der König zog mit seinen Männern vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier reinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. Wie kommen die Jebusiter überhaupt auf die Idee, so arrogant gegenüber dem David aufzutreten? Es ist ein Volk davon, dass das Volk Israel nicht konsequent gemacht hat, was der Herr von ihnen verlangt hat, was sie das Land Kanaan bekommen haben. Schon im Josua steht darüber, dass sie Jebus, das ist das gleiche wie Jerusalem, nicht können erobern. Also haben die Jebusiter immer durchgelebt. Und 2-3 Mal später haben sie auch wieder gegen die gekämpft und haben sie nicht besiegt. Also sind die Jebusiter einfach immer eine Gruppe gewesen, die einfach hätte können dem Volk Israel trotzen. Und hat dort einfach das Volk Israel ein Stück weit verhöhnt. Und es war ein Find im Land, der nicht weggegangen ist. Und mir hat das auch so interessant gedacht, es gibt Sachen in unserem Leben, die absolut hartnäckig sind. Wir haben ein Verheißungsland. Wir haben die Freiheit versprochen, wir haben Gesundheit versprochen, wir haben einen Haufen Sachen versprochen in unserem Leben. Und gewisse Sachen wollen einfach nicht zustande kommen. Sie wollen nicht zustande kommen. Und so war es hier gewesen. Die Jebusiter, Jerusalem. Und das ist interessant, Jerusalem ist nicht die Stadt vom König David geworden. Die Stadt, die ist ein Widerstand gsi auf ganz, ganz lange Zeit, während das Volk Israel im verheißenen Land gelebt hat. Und das muss ein Geheimnis über Jerusalem, das merken wir ja heute noch. Und es war schon am Anfang schwierig gewesen, dass Jerusalem wirklich für das Volk Israel einzunehmen, oder? Und der David ist nachher aufgezogen, oder? Und hat gesagt, Vers 8, da sprach David an diesem Tag, wer die Jebusiter schlägt und durch den Schacht hinaufsteigt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David verhasst sind, der soll Hauptmann und Oberste werden. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zu Esin hinauf und wurde Hauptmann. Wieder der gleiche, oder? Oder? Da hat es jetzt einfach nichts gegeben. Sorry. Da ist gegangen und hat es gecashert. Und prompt haben sie Jerusalem eingenommen und haben sie zur Stadt Davids gemacht. Oder? Aber wenn ich mir überlege, wie lange ist es echt gegangen zwischen Kanaan und der Tatsache, dass schlussendlich der David Jerusalem erobert hat? Das waren sicher hunderte von Jahren gewesen, und zwar locker 200-300 Jahre, mindestens. Alle Richter sind durchgegangen, 40 Jahre Saul sind durchgegangen, und vorher hat es eine Phase gegeben, wo gar keine Richter waren. Oder? Die Zeit ist durchgegangen, bis endlich, dass Jerusalem erobert war und der Find endlich aus dem Land vertrieben. Und von dem her, tue ich mir das ein ganz, ganz interessante Geschichte hinsichtlich der Tatsache, dass es Sachen gibt in unserem Leben, die nicht einfach so verschwinden. Widerstand, der sich zum Teil jahrelang aufrechterhaltet und man ihn nicht besiegen kann. Wir können ihn nicht besiegen, bis zu einem Zeitpunkt, wo es dann endlich reif ist. Es hat, was interessanter ist, man hat das müssen lassen, man hat sich nicht auf das Jebus fixiert. Und plötzlich kommt es wieder auf. Dann ist es, eben zwei, drei Mal ist es nicht gegangen. Und beim vierten oder fünften, wie vielten Mal, fragt mich nicht, die Menge, dass es verschiedene versucht worden ist, hat es doch endlich geklappt. Mir kommt da die bittende Witwe Sinn, oder? Die hat nicht nur einmal gestürmt, bis sie endlich das bekommt, was sie wollte. Das ist eine andere Situation, aber auch dort eine Bestätigung, dass man es manchmal einfach, man wirklich muss dranbleiben an Sachen, bis es endlich so weit kommt. Und ich kenne das in meinem Leben, es gibt Sachen, wo ich schon lange dran bin, zum weiterkommen. Und das ist vielleicht nicht so wie da, dass es gar nicht geht, aber ich habe immer das Gefühl, die kommen wieder zurück und bin ich wieder weg vom Fenster, jetzt muss ich schon wieder probieren, jetzt muss ich wieder neu anfangen, jetzt muss ich wieder einen Kampf kämpfen und schauen, dass es endlich vorwärts geht. Und irgendwann ist plötzlich nach gewisser Zeit, in gewissen Bereichen, kommt endlich der Erfolg. Aber es geht lang. Aber ich kann mich nicht wegen dem immer nur auf Jebus konzentrieren. Ich kann mich nicht nur auf Jerusalem konzentrieren und denken, ich muss jetzt aus Jerusalem hinein, sonst gibt es nicht, oder? Es gibt ein ganzes Land drumherum, wo ich auch noch ganz klar weiterhin muss dafür schauen, dass das Land läuft. Mein Leben besteht nicht nur aus etwas Einzelnen. Mein Leben besteht aus Hunderten von verschiedenen Aspekten, wo der Herr immer wieder dran arbeiten will. Und da gibt es eine gewisse Sache, wo du musst auf die Seite legen. Und er wieder vornehmen. Aber man muss auf die Zeit legen. Wir können auch nicht immer auf das fokussieren und sagen, das, wenn ich das nicht bekomme. Oder? Das ist jetzt mein das. Der andere nimmt mir es immer weg. Oder? Sorry, es hat noch Gläser, es hat noch zu trinken, es hat noch zu hüpfen, es hat da eine Bibel. Das ist sowieso das Beste. Sorry. Und so weiter. Auf das fokussieren, oder? Und von dem, ja, das gefällt mir jetzt gerade. Das war ein reiner Zufall gewesen, übrigens. Das ist das Leben und das ist der Herr. Das ist Drum und Trau, das ist das, was zählt. Also fokussieren wir uns am besten daran, aber die geht uns nicht davon. Das weiss ich. Und da wird der Herr mehr und mehr auftun. Oder? Und so hat der David dann tatsächlich Jerusalem eingenommen und anfangen bauen. Und in diesem anfangen bauen kommt dem David in den Sinn, dass es doch noch so eine Bundeslade gibt. Und von dieser Geschichte ist schon mal ein bisschen erzählt. Ist die Bundeslade gegangen, hat sie holen und hat sie mit, ich sage es jetzt, ganz normalen Leuten geholt. Und einer von diesen normalen Leuten lenkt die Bundeslade an und wird des Todes geschlagen auf der Stelle und ist tot. Und der David bekommt Panik, lässt sie dort bei dem Obed-Edom im Haus und sagt, ich verbrenne mir nicht die Finger dran. Einer hat sich im wahrsten Sinne die Finger dran verbrannt, ist gestorben. Und das Spannende ist, das Haus vom Obed-Edom wird gesegnet und es blüht, der Flüht wird Gegenwart Gottes dort ist, aufgrund von der Bundeslade. Und jetzt sind wir in den Kriegen gegangen und ich werde jetzt die Geschichte abschließen, bevor wir zu den Kriegen kommen. Und ich habe gedacht, ist interessant. In der Chronik wird das ausgeführt, nachher, was passiert ist. Warum, dass es nicht geklappt hat. Ich habe das erste Mal in der König, im Samuel gelesen und da dachte ich, okay, der hat es noch nicht probiert und hat es dann aufgebracht, oder? Und in 1. König 15 steht nachher von dem her, und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete die Lade Gottes, eine Stätte, und richtete ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Und dann geht es weiter, und weiter unten heißt es nachher, oder? Vers 12, und sprach zu ihnen, und da hat er sie aufgezählt, Leviten, von dem Land des Weg. Ihr seid die Häuser der Häupter der Sippen unter den Leviten. So heiligt nun euch und eure Brüder, dass sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, aufbringt an den Ort, den ihr bereitet habe. Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie es sich gebührt. Und das ist wieder so spannend. Der David hat etwas Gutes machen wollen, und die Bundeslade wollte Gegenwart von seinem Reich holen, in die Mitte von seinem Reich in dem Sinn. Hat aber einfach Leute genommen. Und zwischenzeitlich ist der Kampf, hat es immer den Kampf gegeben. Und der David hat über das nachgedacht. Du hast gesehen, dass das Haus gesegnet wird. Ich dachte, Herr, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht, das erste Mal, als ich versucht habe, den Bundeslade an Ort zu bringen? Die Leviten. Nur die Leviten. Nur die Leviten sind berechtigt, die Lade zu tragen. Hat die Leviten gerufen, long and behold, es hat geklappt. Er hat den Herr gefragt, die Leviten haben sie gebracht und die Bundeslade ist dorthin gekommen, wo sie hat herren sollen. Und so ist dann die Bundeslade auf Israel hineingezogen und in dieser Situation von dieser Bundeslade, wie sie auf Israel hineinkommt, auf Jerusalem hineinkommt, ist auch noch eins wieder etwas ganz Spannendes. Der David ist dort zuvorderst von dieser Bundeslade und betet den Herr an. Von ganzem Herzen. Und singt und tanzt und jubelt und ist nicht unbedingt super angezogen, wie sich es wirklich für einen König gehört. Und seine erste Frau, die Michal, sieht das und verachtet ihn. Und findet, hey, du Mann, so wie du da rumläufst, das gebührt sich nicht. Das gehört sich nicht. Und das wird dann ausgeführt, interessanterweise auf der anderen Seite wieder, im 2. Samuel. Und so begegnet ihm die Michal und verachtet ihren Mann. David aber sprach zu Michal, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedriger sein in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Der David hat verstanden, dass nur mit dem Unterdurchgehen der Sieg kommt. Jesus hat den Leuten die Füße gewaschen und hat ihnen gedient und ist durch das zu Ehren gekommen. Der David genau gleich. Und Michal, ihr Mann, seine Frau, hat ihn verachtet. Und da ist dann Vers 23, Kapitel 6, so ganz, ganz eine heftige Nacht. Aber Michal als Tochter hatte keine Kinder bis den Tag ihres Todes. Das steht nicht nur einfach so, wegen dem da drin. Das ist nicht einfach nur so eine Aussage. Das ist für mich eine Konsequenz aus der Tatsache, dass sie ihren Mann verachtet hat. Darum hat der Herr ihr keine Kinder gegeben. Und das hat mich schon noch so spannend gedacht, gefunden. Es war auch für die Frau schon noch heftig gewesen. Und gleich hat sie einfach wirklich den König David, ihren Mann, verachtet. Und der hat gesagt, los, wenn du, also hat es nicht so gesagt, hat einfach dazu geführt, dass sie keine Kinder bekommen hat. Und David hat mehr als eine Frau gehabt, die andere Frau, die hat verschiedene Frauen, hat Kinder gehabt. Natürlich, oder? Und das, ja, mir ist das ein bisschen so blieb behangen, irgendwie so, was unsere Haltung an anderen Menschen gegenüber für Folgen kann haben, oder? Es muss nicht um Kinder gehen sein, eindeutig nicht. Es kann da ganz andere Sachen sein, dass wenn wir gewisse Leute nicht achten, ganz speziell Leute, die, sei es der Ehemann, aus was für Gründen auch immer, sei es irgendein Vorgesetzter, sei es irgendein Chef, es hat Folgen und das merke ich im Geschäft, in meiner Situation, und irgendwo zwischendurch stehe. Die, die mich achten als Vorgesetzte, mit denen kann ich viel besser zusammenarbeiten, die kommen auch viel weiter. Es ist einfach so. Und die mich nicht achten, da habe ich nicht Interesse, die zu fördern. Es ist einfach so. Weil ich weiss, wenn sie mich nicht achten, achten sie meinen Chef nicht und meinen Chef auch nicht. Und wenn der etwas sagt, dann sagen sie, platzen wir in die Schuhe. Übertrieben gesagt, oder? Und die, wo ich weiss, okay, die achten meinen Chef oder was auch immer. Und das hat Folgen. Das ist einfach so. Gut, dann können wir auf Römer 13 gehen, relativ ausführlich zu dieser Thematik von Obrigkeit reden, oder? Ich sage nicht, der Mann ist die Obrigkeit von Frauen. Versteht mich da nicht falsch. He? Und gleich heisst es, ihr Frauen ehret euer Mann. Dort heisst es genau, ehret die Männer. Und die Männer sollen die Frauen lieben. Also ist nochmal das Problem, dass die Männer die Frauen nicht wirklich so gerne haben und dass die Frauen die Männer nicht wirklich ehren. Da sehen wir doch eigentlich, warum das der Herr das genau so formuliert. Und zwar mehr als einmal, oder? Also ist der mit mir und achten schon noch so ein Thema für die Frauen und das andere ein Thema für die Männer. Beide haben es zu tun. Oder? Es ist niemand auf die Idee, es geht nur um eine Partei. Da. oder? Oh, Ich komme nicht mehr zu den Kriegen. Ich glaube, ich lasse die Kriegen weg. Nein, die merken einfach jetzt, der David ist jetzt am Punkt, wo er wirklich sein Reich fährt an zu bauen. Und ich will mit dem abschließen. Er ist jetzt in der Situation und merkt, okay, der Herr bestätigt mich als König über Israel. Und das Erste, was er macht, ist Folgendes. Das finde ich so genial an diesem Mann. Oder? Als nur der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte, oder, hat er schon noch Kriege gehabt nachher. Aber vor allem seinen Feinden umher sprach er zu dem Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König, wohlan, alles was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Der David hat sich überlegt, jetzt bin ich König. Warum bin ich König? Nur wegen dem Herrn. Und wo hockt er? In einem Zelt und ich in so einem schönen Haus. Das kann ja nicht sein. Und der Mann hat gewusst, wo ich hergehen muss. Er hat gewusst, und er muss das Zentrum setzen beim Herrn. Und er hat nachher nur noch ein Ziel gehabt, und das ist, dem Herrn einen Tempel bauen. Er hat es nicht selber gemacht. Aber von denen hat er nur noch auf das hergeschafft, eigentlich. Ich will meinem Gott einen Ort schaffen, wo mein Gott, der mich zu ihr geführt hat, einen Platz hat. Und das ist die Haltung, die schlussendlich wirklich zum Erfolg führt. Der David hat einen Krieg geführt, und es heisst nachher mehrmals, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Oder? Das steht mehrmals nachher. Oder? Und so hat der David Kriege geführt nachher gegen x Völker und immer gewonnen. Immer gewonnen. Und zwar klar. Das war keine Diskussion. Der Herr ist ausgezogen mit ihm. Und hat ihm Kriegsstrategie dargelegt. Und so weiter und so fort. Und immer zum Erfolg geführt. Und das Reich Gottes, das Reich Israel ist unter dem David grösser und fester geworden. Und der David hat wirklich Ruhe gehabt vor seinen Feinden. Im Gegenteil, er konnte sein Land ausbauen, wo er hergegangen ist, hat der Herr ihm Sieg gegeben. Weil er gesagt hat, mein Gott ist mein Gott und das ist der, was darauf ankommt und alles andere ist nicht wichtig. Und mein Gott will dieses Haus bauen. Und der Herr gibt ihm am Schluss ja nachher, dass er den Tempelplatz findet. Und Plan. Der Salom hat nur ausgeführt. Der hat gesagt, das ist das, was ich will. Das ist das, was ich will. Meinem Gott einen Ort geben, wo er sein kann. Ein Tempel bauen. Und der Paulus bringt es im Neuen Testament. Ihr, eure Leiber sind der Tempel des Heiligen Geistes. Oder? Somit hat man ja die Analogie zur heutigen Zeit sofort geschlossen. Was ist mein Ziel? Wollte ich dem Gott, der mir so viel Gutes gegeben hat, einen Platz geben in meinem Leben? Einen grossen Platz geben in meinem Leben? Oder wollte ich einfach mich auf weiss nicht was alles fokussieren? Der David hat gewusst, auf was es ankommt. Und der Herr hat mir gesagt, nach Strich auf Faden. Ich habe gelesen, was er zum Tempelbau beigesteuert hat. Das ist der Harzberg. Und was das für ein Schatz war, das ist krank. Oder? Wir werden das irgendwann anschauen, nicht heute. Aber das war eine Konsequenz gewesen, und zwar ausschließlich eine Konsequenz von der Haltung von David, mein Gott, und mein Gott will diesen Platz schaffen. Und er hat die Beute herbeigeführt für all seine Kriege. Oder? Und ich merke schon, wem will dir Platz geben? Wem will dir Platz geben? Meinem Gott, wo wirklich für mich schaut, um mir einen Haufen Gutes zu schauen. Und David 15 Jahre auf sein Königreich gewartet, oder? Und einen Haufen andere Sachen nicht bekommen. Er hat den Tempel nicht dürfen bauen. Hat ihn nicht dürfen bauen. Aber ich konnte sehen, wo er herkommt. Oder? Und gleich hat er nur eins daran gesetzt, dass der König, der Gott, der sein Gott ist, der ihn zu ihr geführt hat, Und ihm eine Verheißung gegeben. Schon bei Verheißung hat er dann festgehalten und dann, wo er zu ihr geführt hat, umso mehr. Und es kommt dann eine ganz, ganz intensive Bestätigung von dem her. Und so, völlig komische Situationen, die dazu führen. Haben wir vorhin gehört, mehrere komische Situationen dazu führen, gewisse Sachen, gewisse Menschen, die aufgrund von ihrer Haltung in diesem Weg innen vieles nicht bekommen, was sie hätten können bekommen. Und der David, der das bekommt, weil er der ist, der das Herz Gottes sucht. Der Wille Gottes will kennen. Und König wird, und Ruhe bekommt, vor allem seine Finden und Sieg bekommt, wo er nur hergeht. Und darum merke ich, dem David kann man einen Haufen abschauen. Wenn wir dem nachgehen und dem Herrn Platz schaffen und nicht allem anderen. Und das ist nicht fromms Geschnurr. Ich merke, das Leben ist dort innen und wirkt dort innen. Und zwar nur im Herrn. Der David hat Erfolg gehabt in seinem Leben, in seinem normalen Leben. Und er war nicht abgespaced gewesen, aber er wusste, ich will von meinem Herrn niederfallen. Und mein Herr als König anbeten. Und alles andere ist absolut zweit, dritt, viertrangig. Aus zweit, dritt, viertrangig hat bei dem Mann relativ gut ausgesehen. Und dann merke ich schon, wo ist mein Zentrum? Wo ist mein Herz? Wo ist mein Leben? Oder? Und wo frage ich im Rat? Ob bei guten Sachen, wie bei Bundeslade holen. Wo frage ich im Rat? Bundeslade vom Herzen ist doch das Beste, was man herbringen kann auf Jerusalem. Aber dort ist ein göttlicher Weg drin, wie man es macht. Frage ich den Herrn nach dem göttlichen Weg oder mache ich selber etwas? Und der Schaden war gross gewesen. Der David ist völlig aus Rang und Traktanten gefallen, wo der Aussage gestorben ist. Er hat sogar einen Ort nach dem Mann benannt. Oder? Und gleich hat er nachher gemerkt, okay, so muss ich es machen. Es gibt einen göttlichen Weg und der ist vorgegeben. Aber der führt zum Erfolg. Die Bundeslade ist auf Jerusalem gekommen, Jerusalem, Volk Israel, das ganze Reich ist gesegnet worden. Und so wirklich, dass man das Reich Gottes wirklich als Zentrum sieht und alles andere ist zweiklassig. Wir leben genau gleich in dieser Welt. Das heisst nicht, dass wir jetzt aufhören und nur noch in Stimmung. Hat der David auch nicht gemacht. Da habe ich genau die Kriege geführt, um sein Reich zu bauen, seinen Platz genommen. Oder? Aber ich wusste, ich mache es für meinen Herrn und für niemand anders. Da kommt man einfach immer wieder Kolosser 3,23 in Sinn. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als den Herrn und nicht den Menschen. Alles, was ihr tut. Und das hat der David gemacht. Das hat der David wirklich gemacht. Klar hat er nachher einen Stolpersteig generiert, nichts Schönes. Da hat meine Frau darüber geredet, über Bathseba und Uria. Oh, er hat Fehler gemacht. Wir dürfen genau gleich Fehler machen, schon wichtig. Der Herr vergibt. Es hat zwar Erfolg, aber der Herr vergibt. Und gleich war das sein primäres Anliegen. Schauen wir, dass wir wirklich das als Zentrum finden. Und wenn wir das als Zentrum finden, das soll im Neuen Testament verheißen, wenn wir den Herr suchen, wird er sagen, auf x Art auf uns kommen. Es ist so. Amen.